52. 1693. Die Wiener Pestsäule. Alles ist hin. Das Wort Pest kommt vom lateinischen Pestis, was so viel wie Seuche oder Epidemie bedeutet und eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit bezeichnet, die durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst wird. Sie kann in verschiedenen Formen auftreten, unter anderem der Beulenpest oder der Lungenpest. Klassischerweise erfolgt die Übertragung von einem infizierten Tier, das von einem Floh gebissen wird, der dann selbst infiziert wiederum einen Menschen beißt und diesem so die Krankheit überträgt. Es ist aber auch eine direkte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung über Tröpfcheninfektion möglich. Die erste historisch belegte und mittels DNA-Analysen tatsächlich auf den Yersinia pestis-Erreger zurückführbare Pestwelle kam wahrscheinlich aus Indien, traf während der Regierungszeit des oströmischen Kaisers Justinian im 6. Jahrhundert vor der Asien und Europa und kehrte in mehreren Wellen bis ins 8. Jahrhundert immer wieder. Genaue Opferzahlen der als Justinianische Pest bekannten Pandemie kann die Forschung derzeit nicht liefern. Man geht aber von mindestens 20 bis vielleicht sogar 50% der Bevölkerung aus. Danach verschwand die Pest wieder für mehrere Jahrhunderte aus Europa. Doch Mitte des 14. Jahrhunderts kehrte die Seuche brutal zurück und sorgte neuerlich für verheerende Bevölkerungsverluste. Aufgrund der von der Krankheit verursachten schwarzen Beulen wurde die Pest nun der Schwarze Tod genannt. Sie erreichte im Jahr 1349 Wien und dürfte in kurzer Zeit etwa die Hälfte seiner EinwohnerInnen dahingerafft haben. Da die Friedhöfe überfüllt waren, gingen die Menschen dazu über, die Toten in Gruben vor der Stadt zu begraben. Zum Verlauf der Pesterkrankung ist überliefert, dass die meisten Erkrankten innerhalb von 3 Tagen, nachdem sie Symptome gezeigt hatten, verstarben. Allerdings konnten jene, die den 3. Tag überlebten, auch noch mit einer Genesung rechnen. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Epidemie waren enorm, da im ganzen Land Arbeitskräfte fehlten. Weitere schwere Pestepidemien sind in mittelalterlichen Quellen für die Jahre 1381, 1410, 1411 und 1436 dokumentiert. Allein im Jahr 1381 wurden in St. Stephan angeblich etwa 15.000 Verstorbene gezählt. Auch im 16. und 17. Jahrhundert kehrte die Pest häufig wieder. Die große Pest von Wien traf die Stadt im Jahr 1679 und kostete vermutlich rund 12.000 Menschenleben. Zeitgenössische Berichte bezifferten die Anzahl der Toten sogar mit 70.000 bis 120.000. Schriftlich nachweisbar sind rund 8.000 Tote, die aber sicherlich nur die Untergrenze beziffern. Die ersten Krankheitsfälle traten zunächst im Frühjahr 1679 in der Leopoldstadt, dem 2. Wiener Gemeindebezirk, auf und breiteten sich von dort mit dem Voranschreiten der warmen Jahreszeit schnell über den gesamten Siedlungsraum Wien aus. Der belgische Arzt und Rektor der Universität Wien, Paul de Sorbet, empfahl bereits damals Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Seuche, blieb damit aber offenbar unbeachtet. Vielmehr wurde die Pest als göttliche Heimsuchung wahrgenommen. So rief auch der katholische Prediger und Poet Abraham a Sancta Clara zu Buße und Gebet auf. Heute wissen wir, dass das Bakterium Yersinia pestis über die Flöhe von Ratten in die menschlichen Wohnungen gelangte. Mitverantwortlich für den Ausbruch waren die dichte Besiedelung des Stadtgebiets, besonders im Bereich der Vorstädte, und die mangelnde Hygiene. Als betriebsamer Handelsplatz wurde Wien von vielen Reisenden besucht, was die Verbreitung der Pest noch begünstigte. Doch im 17. Jahrhundert wurden die einzigen greifbaren Erklärungen für das Unheil von Priestern und Judengegnern geliefert, denn viele gaben für die große Pest von Wien den Juden die Schuld, obwohl diese schon knapp 10 Jahre zuvor aus der Stadt vertrieben worden waren. Zum Glück gab und gibt es als Überlebensstrategie auch noch den Humor. Den besten Beweis dafür lieferte der liebe Augustin. Ja, den hat es wirklich gegeben. Markus oder Marx Augustin war ein Musikant und Stegreifdichter und lebte von 1643 bis 1685 in Wien. Zu seinem Leben ist wenig gesichert, aber Augustin soll sehr beliebt gewesen sein, weil er mit seinen zotigen Liedern, eben vor allem während der Pest im Jahr 1679, die Bevölkerung Wiens aufheiterte, die ihn darob lieber Augustin nannte. Er soll als Sohn eines heruntergekommenen Wirts aufgewachsen sein und war demnach schon früh darauf angewiesen, mit seinem Dudelsack von einer Spelunke zur nächsten zu ziehen, wobei nur wenig von dem verdienten Geld die jeweilige Kneipe wieder verlassen haben soll. Der Überlieferung nach war er nämlich auch ein tüchtiger Trinker. Die Legende berichtet, dass der damals 36-jährige Augustin während der Pestepidemie 1679 wieder einmal betrunken war und irgendwo in der Gosse seinen Rausch ausschlief. Knechte, die damals die Opfer der Epidemie einsammeln mussten, fanden ihn, hielten ihn für tot und brachten die Schnapsleiche zusammen mit den echten Pestleichen auf ihrem Sammelkarren vor die Stadtmauer. Dort warfen sie ihre ganze Ladung in ein offenes Massengrab. Diese Pestgrube soll sich in der Nähe der Kirche St. Ulrich am Neubau im heutigen 7. Wiener Gemeindebezirk befunden haben. Wie in der damaligen Situation üblich, wurde das Grab nicht sofort geschlossen, sondern provisorisch mit Kalk abgedeckt, um später noch weitere Pestopfer aufnehmen zu können. Am folgenden Tag erwachte der ausgenüchterte Augustin inmitten der Leichen und krakeelte und spielte so lange auf seinem Dudelsack, bis Retter ihn aus der Grube zogen. In der Folge soll er sein Erlebnis als Lied vorgetragen und davon recht gut gelebt haben. Vielleicht hat der liebe Augustin diese seine Legende sogar selbst in die Welt gesetzt. Bereits zeitgenössische Quellen verbreiteten jedenfalls die Geschichte von dem der Leichengrube entstiegenen Augustin. Auch Abraham a Sancta Clara erwähnte das Ereignis in seinem Buch mit dem Titel »Wohl angefüllter Weinkeller«, um vor der Trunksucht zu warnen. Urkundliche Stütze für die Legende ist jedoch nur ein Eintrag im städtischen Totenschauprotokoll, das einen Augustin N. verzeichnet, aber das könnte er ja gewesen sein. Das Volkslied »O du lieber Augustin« ist erst um 1800 in Wien nachgewiesen. Die sehr verbreitete Melodie ist jedoch älter und bereits 1720 in einer Musikhandschrift belegt. Der spöttische Text gibt den schwarzen Galgenhumor wieder, der den echten WienerInnen bis heute so vertraut ist und mit dem man durchaus so manche Krise übertauchen, also durchstehen kann. Heute wird das Lied ja oft als Kinderlied verwendet und dementsprechend entschärft. In der folgenden Originalversion ist es jedoch deutlich amüsanter. Eine kleine Übersetzung noch vorab. Mensch bedeutet hier Mädchen. Im Wienerischen und auch Niederösterreichischen sagt man heute noch für die Mädchen Dementia.
O du lieber Augustin, 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 O du lieber Augustin, alles ist hin. Geld ist weg, Mensch ist weg, alles hin, Augustin. O du lieber Augustin, alles ist hin. Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck. O du lieber Augustin, alles ist hin. Und selbst das reiche Wien, hin ist's wie Augustin. weint mit mir im gleichen Sinn, alles ist hin. Jeder Tag war ein Fest, und was jetzt? Pest, die Pest. Nur ein groß Leichenfest, das ist der Rest. Augustin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin. O du lieber Augustin, alles ist hin.
Kaiser Leopold I., der Großvater der späteren Kaiserin Maria Theresia, war 1679 bei Ausbruch dieser großen Pest von Wien aus der Stadt geflohen und hatte gelobt, eine Gnadensäule zu errichten, sobald die Epidemie überstanden sei. Als die Pest dann infolge des Wintereinbruchs 1680 abklang, ließ Leopold I., treu seinem Gelübde, am Graben in der Wiener Innenstadt die Pestsäule errichten, die im Jahr 1693 eingeweiht wurde. Die 21 Meter hohe barocke Dreifaltigkeitssäule ist eines der bekanntesten und markantesten plastischen Kunstwerke im Stadtgebiet. Sie wurde zum stilbildenden Vorbild für zahlreiche Pest- und Dreifaltigkeitssäulen im Gebiet der gesamten Habsburger Monarchie. Trotz ihrer langen Bauzeit, vieler Planänderungen und einer hohen Anzahl an beteiligten Bildhauern macht das Denkmal einen homogenen Eindruck. Während der Planungszeit hat es sich von einer simplen und konservativen Andachtsäule zu einer hochbarocken Inszenierung gewandelt, in der ein Geschehen theatralisch erzählt wird. Die Grundaussage des ikonografischen Programms der Pestsäule ist folgende. Sowohl die Pest als auch die zweite Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 waren Strafen Gottes für ein sündhaftes Leben und durch die persönliche Frömmigkeit und die Fürbitte Kaiser Leopolds I. konnten beide Geißeln abgewendet bzw. besiegt werden. Die Säule stellt somit also auch ein Denkmal für Leopold I. dar. Die Zahlensymbolik der Säule orientiert sich durchgängig an der Dreifaltigkeit. Im den Menschen vorbehaltenen Sockel betet Kaiser Leopold I. zu Gott, im mittleren Bereich sind die Engel als Vermittler zwischen den Menschen und Gott platziert und die oberste Stufe ist der heiligen Dreifaltigkeit vorbehalten. Auch der Grundriss der Säule ist dreigeteilt und orientiert sich an den Herrschaftsgebieten der Habsburger Monarchie. Wieder eine starke Verflechtung von sakralem und machtpolitischem Programm. Eine der Inschriften auf der Pestsäule hält ihre Widmungsgeschichte fest.
Tibi inquam sanctissime ac individue trinitati. Ego Leopoldus humili servus tuus gratias ago, quas possum maximas pro aversa anno 1600 undeocto ginta. Per summam benignitatem tuam ab hac urbe et austre provincia, dire pestis lue, atque in perpetuam debitae gratitudinis tesseram presens momentum demisissime consecro. Dir, der heiligsten und unteilbaren Dreifaltigkeit, ich, Leopold, dein demütiger Diener, ich danke dir, so sehr ich nur kann, dafür, dass im Jahr 1679 durch deine höchste Güte die unheilvolle Pestseuche von dieser Stadt und dem Land Österreich abgewendet wurde. Und als ständiges Zeichen der gebührenden Dankbarkeit widme ich dir untertänigst dieses Denkmal.
Im Jahr 1713 kam es noch einmal zu einer Pestepidemie in Mitteleuropa, die allerdings weniger schwer ausfiel als jene von 1679. Als Dank für die neuerliche Überwindung der Seuche ließ Maria Theresias Vater, Kaiser Karl VI., die Karlskirche errichten. Man gewinnt fast den Eindruck, dass es ohne Pest nur halb so viele Bauwerke in Wien gäbe. Danach verschwand die Pest aus Mitteleuropa. Mit ein Grund dafür war allerdings kein steingewordenes Dankesgelübde, sondern der Bau des Pestkordons an der Grenze zum Osmanischen Reich. Der Pestkordon war eine Art Grenzbefestigung, die aus einer Kette von Wachhütten bestand. Er wurde bei Nachrichten über Seuchenausbrüche im Osmanischen Reich geschlossen. Reisende mussten in Quarantäne und durften erst danach die Grenze passieren. Global gesehen war der Schrecken der Pest aber noch lange nicht gebannt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in Zentralasien eine Pestpandemie, die während der folgenden 50 Jahre weltweit rund 12 Millionen Menschenleben kosten sollte. Während dieser Seuchenwelle konnte der Pesterreger 1894 von dem französischen Arzt Alexandre Yersin identifiziert und der Übertragungsweg endlich erklärt werden. Zwei große Lungenpestepidemien traten dann Anfang des 20. Jahrhunderts in der chinesischen Grenzregion Mandschurei auf. Es starben etwa 60.000 Menschen. Im Jahr 1905 forderte eine Pestepidemie in Indien Hunderttausende Todesopfer. Seit der Entwicklung von Antibiotika Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Pest an Schrecken verloren, aber ausgerottet ist sie nicht. Den Würgegriff, den eine Seuche auf die unter ihr leidende Gesellschaft ausübt, können wir heute im Angesicht der Corona-Pandemie wohl nachvollziehen, wenngleich weder die Todeszahlen noch die zur Verfügung stehenden Mittel von heute mit der Situation von damals vergleichbar sind. Im Zuge der Corona-Krise wurde übrigens auch die Wiener Pestsäule wieder zu einer zentralen Anlaufstelle in der Stadt. Die Menschen haben zu Füßen der Säulenengel zahlreiche Kerzen aufgestellt und Kinderzeichnungen sowie Gebetstexte mit der Bitte um einen glimpflichen Ausgang der Pandemie niedergelegt. Dass Menschen in Not sich an höhere Mächte wenden, ist ein epochenübergreifendes Phänomen. Was den menschlichen Horizont betrifft, kann man es geradezu zeitlos nennen.